Hallo und herzlich willkommen zu Bewegtes Leben, dem Podcast rund um Bewegung, Gesundheit und Gesellschaft mit einem besonderen Fokus auf geschlechtersensible Perspektiven. Mein Name ist Dr. Christine Lohr und ich begrüße alle HörerInnen zur 7. Folge. In der letzten Episode haben wir uns ausführlich mit den physiologischen Veränderungen beschäftigt, die Frauen in der Lebensmitte erleben. Hormonelle Umstellungen, Muskelabbau, Veränderungen im Stoffwechsel und eine Verschiebung der Körperzusammensetzung und dabei die zentrale Rolle, die unsere Ernährung dabei spielt. Was ursprünglich als eine gemeinsame Folge geplant war, hat sich in der inhaltlichen Ausarbeitung als zu umfangreich erwiesen. Die Themen rund um Makro- und Mikronährstoffe sowie Mahlzeitenstruktur sind daher auf 2 Episoden verteilt. Eine Entscheidung, die Tiefe zulässt und Raum für Differenzierung schafft. Worum geht es heute? Heute geht es um die Makronährstoffe, also die Bestandteile unserer Ernährung, die in Menge und Qualität maßgeblich beeinflussen, wie leistungsfähig, regenerationsfähig und stabil der Organismus bleibt. Wir schauen uns im Detail an, die Proteine, warum sie in der Lebensmitte unverzichtbar sind und wie sich Bedarf und Verteilung verändern. Kohlenhydrate, welche Rolle Ballaststoffe, Insulinsensitivität und das Timing rund ums Training spielen. Und die Fette, warum Qualität wichtiger ist als Menge und welche Fettquellen nun ganz besonders wertvoll sind. Ziel dieser Episode ist es, wissenschaftlich fundierte Informationen und alltagstaugliche Empfehlungen bereitzustellen für mehr Kraft, Energie und Regeneration in dieser Phase des Umbruchs. Wenn wir über Ernährung in der Lebensmitte sprechen, führt kein Weg an einem Thema vorbei, dem Protein. Denn der sinkende Östrogenspiegel wirkt sich nicht nur auf das Herz-Kreislauf-System, die Knochendichte oder den Schlaf aus, sondern auch auf unsere Muskelmasse. Ein Begriff, der in diesem Zusammenhang immer wieder auftaucht und auf den wir bereits in der vergangenen Episode näher eingegangen sind, ist die sogenannte anabole Schwelle. Damit ist die Reizschwelle gemeint, ab der Körper beginnt, neue Muskelproteine aufzubauen. Ein Prozess, der auch als Muskelproteinsynthese bezeichnet wird. Und diese Schwelle liegt in der Lebensmitte nun deutlich höher als mit 30. Was das nun praktisch bedeutet: Wir brauchen mehr Protein, und zwar regelmäßig über den Tag verteilt. Die Empfehlung von etwa 1,6 bis 2,2 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht täglich stammt aus aktuellen Studien zur Muskelproteinsynthese, vor allem unter dem Einfluss von Krafttraining und Ausdauerbelastung. Körperliche Aktivität, hier wieder ein besonderer Bezug zum intensiven Krafttraining, erhöht nicht nur den Bedarf, sondern auch die Effektivität der Proteinnutzung. Konkret bedeutet das: Für eine 65 Kilogramm schwere und körperlich aktive Frau liegt die empfohlene Proteinzufuhr bei etwa 100 bis 140 Gramm pro Tag. Und das idealerweise auf 3 bis 4 Mahlzeiten verteilt. Dabei hat sich gezeigt, dass pro Portion mindestens 2,5 Gramm der essentiellen Aminosäure Leucin enthalten sein sollten, um die Muskelproteinsynthese wirksam anzuregen. Dieser Schwellenwert entspricht in der Praxis meist etwa 25 bis 30 Gramm hochwertigem Protein pro Mahlzeit. Diese empfohlene Bandbreite ist dabei nicht starr, sondern richtet sich nach den individuellen Faktoren wie unserer Trainingsintensität, der Körperzusammensetzung, Alter und unserer ganz persönlichen Zielsetzung. Noch ein Wort zur Studienlage. Die Leucin-Empfehlung von etwa 2,5 Gramm pro Mahlzeit basiert überwiegend auf Untersuchungen mit männlichen Probanden. Doch die zugrunde liegenden physiologischen Prinzipien, insbesondere die altersbedingte Abnahme der Sensitivität auf Proteinzufuhr, gelten jedoch ebenso für Frauen. Aktuelle Empfehlungen für postmenopausale Frauen orientieren sich daher an vergleichbaren Schwellenwerten, insbesondere in Verbindung, wer hätte es gedacht, mit regelmäßigem Krafttraining. Eine Zufuhr von mindestens 25 bis 30 Gramm hochwertigem Protein pro Mahlzeit gilt auch hier als sinnvoll, um die Muskelproteinsynthese optimal zu unterstützen. Zum Vergleich: Die offiziellen Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, kurz DGE, liegen mit 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht deutlich darunter. Diese Referenzwerte beziehen sich allerdings auf einen Mindestbedarf zur Aufrechterhaltung ganz grundlegender Körperfunktionen und nicht auf optimale Werte für unsere Gesundheit, optimale Regeneration oder sportliche Leistungsfähigkeit. Zudem basiert dieser Referenzwert auf älteren Stickstoffbilanzstudien, die nicht die tatsächliche Proteinnutzung im Körper unter Alltags- oder gar Trainingsbedingungen widerspiegeln. Aus heutiger Sicht gelten sie daher in der modernen Sport- und Ernährungsmedizin als veraltet und nicht bedarfsgerecht. Neben der Menge an Proteinen kommt es auch auf die Qualität an. Die besten Effekte zeigen sich, wenn pflanzliche und tierische Quellen kombiniert werden. Linsen mit Quinoa, Tofu mit Hüttenkäse oder ein Frühstück aus Eiern, Nüssen und griechischem Joghurt. Eine hier häufig gestellte Frage: Wie sieht es eigentlich mit Proteinpulvern aus? Auch ein hochwertiges Proteinpulver, zum Beispiel ein Molkenisolat oder ein veganes Mehrkomponentenpulver auf Basis von Erbsen, Hanf und Reis, kann durchaus eine sinnvolle Ergänzung sein. Insbesondere an sportlich aktiven Tagen oder bei einem sonst erhöhten Bedarf. Wichtig dabei ist, solche Pulver können komplexe, proteinreiche Lebensmittel nicht ersetzen, sondern dienen als praktische Ergänzung, wenn die Zeit, der Appetit oder die Umstände eine vollwertige Mahlzeit erschweren. Molkenprotein gilt aufgrund seines hohen Leucingehalts als besonders effektiv zur Unterstützung der Muskelproteinsynthese, aber auch vegane Mischungen bieten durch die Kombination verschiedener pflanzlicher Quellen ein vollständiges Aminosäureprofil. Und falls jetzt an dieser Stelle der Einwand kommt, aber ist so viel Eiweiß nicht schlecht für die Nieren? Die Antwort lautet nein, nicht bei gesunden Menschen. Dieser Mythos stammt aus älteren Beobachtungen bei Menschen mit eingeschränkter Nierenfunktion. Für gesunde Erwachsene hingegen gibt es keine wissenschaftlichen Hinweise darauf, dass eine eiweißreiche Ernährung die Nieren belastet. Im Gegenteil, ausreichend Protein unterstützt die Muskelerhaltung, schützt indirekt die Knochen und verbessert die Erholung nach Belastung. Voraussetzung für eine gesunde Verstoffwechslung von Eiweiß ist immer eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr. Denn gerade bei hoher Proteinzufuhr, gerade im Zusammenhang mit Sport, braucht der Körper Wasser, um Stoffwechselprodukte wie Harnstoff effizient auszuscheiden und die Nierenfunktion zu unterstützen. Eine gleichmäßige Verteilung über den Tag unterstützt also nicht nur den Muskelaufbau, sondern auch die Sättigung, den Blutzuckerverlauf und die allgemeine Stoffwechselfunktion. Während Proteine vor allem für den Erhalt der Muskulatur und die Regeneration entscheidend sind, liefern Kohlenhydrate die nötige Energie. Im Alltag ebenso wie im Training. Auch sie verdienen in der Lebensmittel besondere Aufmerksamkeit. Eins vorweg, Kohlenhydrate sind nicht der Feind, auch wenn sie in vielen populären Diäten als solcher dargestellt werden. Sie sind vorwiegend eines, der bevorzugte Treibstoff für unsere Muskeln und unser Gehirn. Wie bereits in den vergangenen Folgen thematisiert, verändert sich jedoch die Insulinsensitivität in der zweiten Lebenshälfte. Das bedeutet, Kohlenhydrate werden jetzt weniger effizient verarbeitet und das gilt primär dann, wenn uns die Bewegung fehlt. Das bedeutet nicht, dass Kohlenhydrate weggelassen werden sollten, sondern dass Qualität, Menge und Zeitpunkt jetzt eine größere Rolle spielen. Komplexe Kohlenhydrate, also solche mit einem hohen Anteil an Ballaststoffen, führen zu einem langsameren Blutzuckeranstieg, sättigen länger und unterstützen eine stabile Energiebereitstellung. Welche Quellen sollten bevorzugt werden? Gute Quellen sind zum Beispiel Hülsenfrüchte, Vollkorngetreide, Hafer, Quinoa, Buchweizen, aber auch Wurzelgemüse wie zum Beispiel Süßkartoffeln oder Pastinaken. Ballaststoffe sind dabei nicht nur für den Blutzucker relevant, sie haben auch indirekten Einfluss auf die Gesundheit unseres Mikrobioms, also der Gesamtheit der Darmbakterien, und damit fördern sie die Verdauung, unser Immunsystem und sogar unsere Stimmungslage. Zeiten hormoneller Veränderungen können das Gleichgewicht im Darm beeinflussen. Deshalb gewinnen ballaststoffreiche Lebensmittel jetzt zusätzlich an Bedeutung. Wie kann eine sinnvolle Versorgung rund um das Training aussehen? Vor dem Training sorgt eine moderate Menge leicht verdaulicher Kohlenhydrate, etwa in Form von Banane, Haferbrei oder Reiswaffeln, für eine schnelle Energiebereitstellung. Empfehlenswert sind etwa 20 bis 40 Gramm Kohlenhydrate, ungefähr 30 bis 60 Minuten vor dem Sport, abhängig von Belastung und individueller Verträglichkeit. Eine kleine Portion Protein, etwa 10 bis 15 Gramm, kann zusätzlich die Muskelproteinsynthese anstoßen und den Aminosäurepool stabilisieren. Gut geeignet sind zum Beispiel ein Shake aus Banane und, wer mag, Proteinpulver oder ein kleiner Haferbrei mit Nussmus. Wie sieht es nach dem Training aus? Nach dem Training unterstützt die Kombination aus Kohlenhydraten und Proteinen die Regeneration und hilft dabei, die Glykogenspeicher wieder aufzufüllen. Besonders effektiv ist die Zufuhr in der ersten Stunde nach der Belastung. Je nach Trainingsintensität gelten 1,0 bis 1,2 Gramm Kohlenhydrate pro Kilogramm Körpergewicht als sinnvoll. Bei einer 65 Kilogramm schweren Frau wären das also etwa 65 bis 80 Gramm. Kombiniert mit ungefähr 20 bis 30 Gramm hochwertigem Protein ergibt sich ein wirksames sogenanntes Recovery-Fenster. Geeignete Mahlzeiten wären zum Beispiel gekochter Reis mit Ei, Quinoa mit Lachs oder ein Shake mit Haferflocken und pflanzlichem Proteinpulver. Nach Möglichkeit sollte man auf natürliche, unverarbeitete Quellen zurückgreifen und den individuellen Bedarf sowie das Timing an die Trainingsbelastung anpassen. Noch eine Anmerkung zum sogenannten anabolen Fenster oder, wie eben erwähnt, dem Recovery-Fenster. Die Diskussion über das sogenannte anabole Fenster nach dem Training ist kontrovers, insbesondere im Freizeitsport. Für Frauen in der Lebensmitte spielt jedoch die katabole Stoffwechsellage nach Belastung eine größere Rolle. Der Rückgang von Östrogen führt zu einer verminderten Insulin- und Leucinsensitivität, was die muskuläre Regeneration verzögern kann. Also umso wichtiger ist es, die nötigen Nährstoffe zeitnah bereitzustellen, idealerweise innerhalb der ersten Stunde nach dem Training. Zusammenfassend, ein vollständiger Verzicht auf Kohlenhydrate ist nicht nur unnötig, sondern kann, insbesondere bei intensiven sportlichen Belastungen, sogar kontraproduktiv sein. Viel hilfreicher ist es, den Kohlenhydratanteil flexibel zu gestalten. An Trainingstagen höher und an Ruhetagen etwas moderater. Und stets in Kombination mit Bewegung und Ballaststoffen. Neben einer adäquaten Protein- und Kohlenhydratzufuhr ist Fett ein oft unterschätzter und vor allem lebensnotwendiger Makronährstoff. Vorweg, Fett macht nicht Fett. Zumindest nicht per se. Vielmehr sind Fette essentiell für zahlreiche körperliche Funktionen. Sie dienen als Energielieferant, sind Träger fettlöslicher Vitamine, beeinflussen die Zellmembran und spielen eine zentrale Rolle bei der Hormonproduktion. Also gerade in der zweiten Lebenshälfte, wenn sich der Hormonhaushalt neu sortiert, ist eine ausreichende und qualitativ hochwertige Fettzufuhr besonders wichtig. Wichtig ist die Unterscheidung der einzelnen Fettarten. Ungesättigte Fettsäuren, vor allem einfach- und mehrfach ungesättigte, gelten hier als besonders gesundheitsförderlich. Gute Quellen sind Nüsse und Samen, hochwertige Pflanzenöle, fetter Fisch und Avocados und Oliven. Unter den ungesättigten Fettsäuren verdienen die Omega-3-Fettsäuren besondere Aufmerksamkeit. Warum? Sie wirken entzündungshemmend, unterstützen die Herz-Kreislauf-Gesundheit, fördern die Gehirnfunktion und spielen eine wichtige Rolle bei hormonellen Anpassungsprozessen. Hauptquellen sind fetter Seefisch wie Lachs, Makrele oder Hering. Und für Menschen, die keine tierischen Produkte konsumieren, bieten Algenölpräparate eine sehr gute, verwertbare Alternative. Gesättigte Fettsäuren, wie etwa aus Butter, Käse oder auch Kokosfett, sind in moderaten Mengen völlig unproblematisch, sollten aber nicht dominieren. Anders sieht es mit den Transfetten aus. Diese Fette aus industriell verarbeiteten Lebensmitteln, wie beispielsweise Backwaren oder frittierten Produkten, sollten möglichst ganz gemieden werden. Eine ausgewogene Fettzufuhr, das entspricht ungefähr 0,9 bis 1,3 Gramm Fett pro Kilogramm Körpergewicht täglich, unterstützt unsere Regeneration, schützt das Herz-Kreislauf-System und ist unverzichtbar für die Aufnahme fettlöslicher Mikronährstoffe. Je nach Aktivitätsniveau, Körperzusammensetzung und Energiebedarf kann diese Spanne individuell angepasst werden. Bleiben wir nun bei unserem Beispiel einer 65 Kilogramm schweren Frau, wären das etwa 58 bis 100 Gramm Fett pro Tag. Entscheidend dabei ist jetzt nicht nur die Menge, sondern vor allem die Qualität. Ungesättigte Fettsäuren sollten den Hauptanteil stellen. Bei aktiven Frauen in der Lebensmitte gilt auch hier, Fett ist kein Gegner, sondern ein zentraler Baustein einer leistungsfähigen, stabilisierenden Ernährung, vorausgesetzt die Fettqualität steht im Vordergrund. Fassen wir das alles noch einmal zusammen. Ernährung in der Lebensmitte ist keine Frage von Disziplin, sondern von ganz bewusster Anpassung. Ein veränderter Stoffwechsel, hormonelle Umstellungen und der natürliche Rückgang der Muskelmasse machen es notwendig, die Ernährung neu zu denken. Nicht als Reglement, sondern als Ressource. Proteine spielen dabei eine Schlüsselrolle. Regelmäßig, hochwertig und bedarfsgerecht. Besonders in Kombination mit Krafttraining. Sie tragen zur Erhaltung der Muskulatur bei, stabilisieren den Blutzucker und fördern die Regeneration. Kohlenhydrate sind keine Gegner, sondern wichtige Energielieferanten, vorausgesetzt sie werden in Qualität, Menge und Zeitpunkt an Bewegung und Alltagsbelastung angepasst. Gemeinsam mit Ballaststoffen unterstützen sie nicht nur die Energiebereitstellung, sondern auch die Blutzuckerkontrolle, Verdauung und die Vielfalt des Mikrobioms. Ihren vollen physiologischen Nutzen entfalten sie vor allem in Training und Erholungsphase. Und das idealerweise kombiniert mit Proteinen. Fette, insbesondere ungesättigte Fettsäuren, zu denen auch Omega-3-Fettsäuren zählen, sind unverzichtbar. Sie unterstützen hormonelle Prozesse, Zellfunktionen und die Regeneration und bilden einen weiteren zentralen Baustein einer leistungsfähigen Ernährung. Also es geht nicht darum, weniger zu essen, sondern gezielter. Ernährung wird dann zur Grundlage für mehr Kraft, mehr Stabilität und mehr Selbstwirksamkeit im Alltag und im Training. Ein Ausblick. In der nächsten Episode steht das im Fokus, was häufig im Schatten der großen drei steht, aber gerade in der Lebensmitte entscheidend sein kann, und zwar Mikronährstoffe und unsere Mahlzeitenstruktur. Es geht um Vitamin D, Magnesium und Calcium, aber auch um Kreatin, eine Verbindung mit hohem physiologischem Potenzial, der nicht nur für den Muskel, sondern auch fürs Gehirn von Bedeutung ist. Außerdem werfen wir einen differenzierten Blick auf Tagesstruktur, Nährstofftiming, Zwischenmahlzeiten und Flüssigkeitszufuhr, also auf all das, was Ernährung im Alltag praktikabel und wirksam macht. Hier noch ein abschließender Hinweis. Wer sich in einzelne Themen dieser Episode weiter vertiefen möchte oder die Inhalte gern noch einmal in Ruhe nachlesen will, findet alle Informationen, Quellen und weiterführenden Gedanken in meinem Blog unter www.christinelohr.de. Auch die vorherige Folge zur physiologischen Grundlage der Ernährung in der Lebensmitte ist dort dokumentiert. Kompakt, fundiert und ergänzt durch Literaturhinweise. Gedanken, Rückmeldungen oder Erfahrungen aus der Praxis sind ausdrücklich willkommen. Denn der Austausch stärkt nicht nur den individuellen Standpunkt, sondern kann Impulse für eine gemeinsame Weiterentwicklung geben. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode von Bewegtes Leben. Diese wird bereits in 2 Tagen, also am 17. April, veröffentlicht. Gemeinsam schaffen wir Raum für neue Perspektiven und echte Vielfalt, denn Veränderung beginnt dort, wo wir sie sichtbar machen.